Wissen, wann du willst. Der Podcast zur Forschung an der Uni Magdeburg.
Egal ob online, in der Innenstadt oder in unserem Briefkasten, überall sehen wir Werbung. Und auch wenn wir es ganz fest glauben, dem Einfluss können wir uns leider nicht so richtig entziehen. Das bestätigt auch unser Marketing-Experte Professor Marco Sarstedt. Er ist heute hier zu Gast und wird mit mir über die Wirkung von Werbung reden. Vor allem auch über Einflussfaktoren wie zum Beispiel Licht, Duft oder die Anordnung der Produkte. Denn genau das ist sein Forschungsgebiet. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Schön, dass ich hier bin.
Und damit sind wir auch schon beim Thema. Es gab ein Projekt mit der Deutschen Bahn. Da haben sie untersucht, welchen Einfluss Duft auf das Wohlbefinden und die Zufriedenheit der Reisenden hat. Was haben Sie denn dabei genau rausgefunden? Also nutzen wir lieber die Bahn, wenn sie gut riecht?
Das haben wir nicht genau untersucht, aber wir haben uns der Frage gewidmet, wie denn Düfte langfristig das Konsumentenverhalten beeinflussen. In diesem Fall halt das der Bahnreisenden. Wir haben dann ein Projekt mit der Deutschen Bahn aufgezogen. Das ging dann tatsächlich über mehrere Jahre. Aber die Kernstudie hat 4 Monate gedauert und dort haben wir halt alle Züge, die zwischen 2 größeren Städten im Süden Deutschlands verkehren, mit einem Duft ausgestattet, der halt kontinuierlich in die Bahnwaggons versprüht wurde. Und dann haben wir das Konsumentenverhalten gemessen, also einfach durch Interviewer, die regelmäßig durch diese Bahnwaggons dann gingen und die Pendler identifiziert haben, die sich bereit erklärt haben, an dieser Studie teilzunehmen. Und dort haben wir ganz spannende Sachen dann festgestellt. Die Teilnehmer fanden dann plötzlich das Bahnreisen angenehmer, die fanden so dieses Serviceerlebnis besser, würden es auch eher weiterempfehlen. Also eine Menge Dinge, die eigentlich gut für die Bahn sind, ja, was so das Erleben ihrer Dienstleistung angeht. Aber das Spannende eigentlich an der Studie war, dass von all diesen Teilnehmern nur ein einziger es im Nachhinein irgendwie rationalisieren konnte und gesagt hat, ja, da war mal irgendwas wie ein Duft, aber ansonsten weiß ich auch nicht so genau. Und was ich damit sagen will, tatsächlich hat niemand diesen Duft bewusst wahrgenommen. Ja, und trotzdem hat er das Verhalten bzw. die Wahrnehmung der Bahnreise positiv beeinflusst.
Das hört sich sehr, sehr spannend an. Was war das für ein Duft? Also wonach roch es dann in der Bahn?
Ja, wir haben tatsächlich natürlich mehrere Vorstudien durchgeführt, um den besten Duft zu identifizieren. Der sollte also etwas beruhigend sein, weil das Bahnreisen in der Regel ja schon aufregend genug sein kann, mal vorsichtig ausgedrückt. Aber das war nachher so eine Mischung aus Melone und Veilchen. Also hat eine leichte, beruhigende Wirkung erzielt, ohne sie aber zu viel runterzufahren, weil das will man wiederum auch nicht.
Dass die Bahnreisenden dann da einschlafen.
Genau, richtig. Ja, das wird ein Duft auch schwierig realisieren können, aber tatsächlich soll er eben nicht noch aufputschen, das war das Ziel.
Ja, jetzt werden es viele sicherlich kennen, dass Düfte ja auch bestimmte Erinnerungen und Gefühle in uns auslösen können. Also wenn es das erste Mal nach Frühling riecht oder ein bestimmtes Parfüm. Bei mir persönlich ist es Rumaroma, weil wir früher immer mit meiner Mom Plätzchen gebacken haben und an die Marmelade Rumaroma gerührt haben. Und sobald ich das rieche, bin ich tatsächlich wieder Kind. Also Düfte können so ganz, ganz viel in uns auslösen. Gibt es auch Düfte, die uns nicht nur zufriedener machen, wie Melone und Veilchen, sondern auch Düfte, die uns dazu verleiten, etwas zu kaufen?
Durchaus, ja. Da muss man aber erstmal sagen, also Düfte sorgen jetzt nicht dafür, dass wir willenlos in den Laden gehen und dort halt die Regale leer räumen. Also so ist es nicht. Aber sie können uns eben schon dazu verleiten, dass wir beispielsweise längere Zeit in einem Ladenlokal verbringen und das führt dann fast automatisch dazu, dass wir auch mehr kaufen. Ja, das gibt eine schöne Studie, da haben Forscher Melonenduft in Verkaufsumgebungen versprüht im Supermarkt und tatsächlich haben sie dann beobachtet, dass die Konsumenten 30% länger im Supermarkt drin waren und tatsächlich durchschnittlich 23% mehr gekauft haben. Also man sah schon einen erheblichen Umsatzhebel. Dieser Duft funktioniert aber unterschiedlich in unterschiedlichen Umgebungen. Also zum Beispiel im Supermarkt funktioniert ein Melonenduft sehr gut, in eher so Fashion Stores funktioniert dann beispielsweise Zitrone besser, ist auch kulturell natürlich abhängig. Also es gibt nicht so das eine Erfolgsrezept, das eine, die magische Tinktur, die man dann verwenden muss, sondern es kommt sehr oft die Umgebung an.
Ja. Melone ist also die Allzweckwaffe.
Nicht unbedingt. Naja, also jetzt haben wir natürlich 2 Studien, wo das halt gut funktioniert hat, aber in unterschiedlichen Kontexten funktioniert das daneben vielleicht auch mal nicht so gut.
Okay. Ja. Aber was lösen denn die Düfte in uns aus? Also was geht in unserem Kopf vor, dass sie das bei uns bewirken, dass wir zum Beispiel etwas einkaufen?
Erstmal geben sie uns häufig einen Impuls, den wir brauchen, um dann ein bestimmtes Bedürfnis plötzlich als immanent, als besonders wichtig gerade zu sehen. Das war zum Beispiel eine schöne Studie, wo Forscher Schokoladenduft in einem Buchladen versprüht haben und plötzlich haben die Leute mehr Schokoladenbücher, Backbücher letztendlich
Ach.
gekauft, ja. Und da gab es halt eine besondere Assoziation plötzlich, ja, dass man halt sagt, okay, jetzt habe ich halt plötzlich diesen Schokoladenduft vor mir und das habe ich irgendwie Lust auf Backen und also da gab es einen Impuls, ja. Und das können halt Düfte tatsächlich leisten und sie können natürlich auch solche Assoziationen wieder wecken, die aus der Kindheit kommen. Das sind so Imprints, die werden sehr früh gesetzt, halt schon in sehr jungen Jahren, bis 5, 6 Jahre, haben wir ganz bestimmte Assoziationen von Düften, von Geräuschen häufig auch. Und wenn wir die dann später wahrnehmen, dann ist das wie, als wenn wir in unsere Kindheit zurückversetzt werden. Ja, und das ist ein gutes Gefühl, so ein Belohnungsmotiv, was dann plötzlich zum Vorschein kommt. Und das wollen wir dann befriedigen durch entsprechenden Konsum vielleicht. Ja.
Bei mir wäre es also das Rumaroma, was mein Kryptonit wäre beim Shopping. Jetzt ist der Einsatz von Duft im Marketing ja nicht so verbreitet. Abercrombie & Fitch setzt das zum Beispiel sehr, sehr erfolgreich ein. Die meisten setzen aber eben auf ganz klassische Methoden, die der eine oder andere vielleicht kennt. Also die roten Preisschilder, die wirklich schon von Weitem schreien, dass es da ein Schnäppchen gibt. Gibt es noch andere Tricks und Mechanismen, wie wir vielleicht zu einem bestimmten Produkt geleitet werden?
Natürlich, ja, Tausende.
Oh
Da
Mann.
können wir diverse Podcasts mit füllen. Aber vielleicht mal zu den Sachen, mit denen wir uns auch auseinandersetzen. Wir haben zum Beispiel als Konsumenten eine Tendenz, immer eine mittlere Option zu wählen. Also wenn ich jemandem drei Produkte zur Auswahl gebe, ein billiges mit einer niedrigen Qualität, so ein mittelpreisiges mit einer mittleren Qualität, ein hochpreisiges mit einer tollen Qualität, dann haben wir meistens eine Tendenz, die mittlere Option zu wählen. Das ist durchaus auch sinnvoll in vielen Situationen, wenn wir nicht so genau wissen, ob das Produkt gut ist oder schlecht, dann ist das so eine Risikoabwägung. Das ganz Günstige wollen wir einerseits nicht haben, weil wir wissen ja nicht, ob die Qualität ausreichend ist. Das Teure muss es aber vielleicht auch nicht sein. Und das Mittlere, das können wir ganz gut vor uns selber rechtfertigen, auch vor anderen. Ja, das passiert dann so im Hintergrund. Also, und damit fühlen wir uns dann tatsächlich auch wohl. Das ist eigentlich auch nichts Schlimmes, aber es passiert eben unbewusst. Ja, also wir hinterfragen das nicht tatsächlich, auch wenn tatsächlich im Gehirn eine gewisse Abwägung da passiert. Aber ist ja nicht so, dass ich vorm Supermarktregal stehe und mich das ständig frage, billig, ist das vielleicht von zu günstig und zu teuer und dann irgendwie überlegt zu so einer Entscheidung komme, sondern es ist halt einfach viel, was automatisch halt passiert. Ja. Das andere ist einfach so im Supermarkt, wenn wir uns im Supermarkt bewegen, dann sind unheimlich viele Einflussfaktoren, die uns in bestimmte Verhaltensweisen lenken. Ja, das ist Licht, ja, das ist ein Duft, das ist die Musik. Musik, da dudelt im Hintergrund immer so ein bisschen so Radiomusik, die irgendwie ganz angenehm ist. Die sorgt eben dafür, dass man die Umgebung flüssiger wahrnimmt tatsächlich. Und wenn wir etwas flüssig wahrnehmen, dann gibt es einfach weniger Dissonanzen und dann finden wir das vielleicht auch toller und fühlen uns darin besser aufgehoben. Mit dem Licht, das kann auch jeder mal selber ausprobieren, wenn man beispielsweise mal in der Obstabteilung ist und man großen Gemüseabteilung nimmt zum Beispiel eine Tomate, dann sieht die immer ganz frisch und knackig aus und dann packe ich die zu Hause aus und dann sieht die irgendwie gar nicht mehr so toll aus. Und in der einen Stunde, was ist da passiert? Ja, nichts, ja. Aber das ist eben das Licht, Lichtfarben, die im Supermarkt verwendet werden, um das Obst halt besonders frisch aussehen zu lassen. Damit spielen die Einzelhändler natürlich auch die Gestaltung von Laufwegen, dass es keine Fenster gibt. Schauen Sie mal, ob Sie im Supermarkt eine Uhr finden, dann werden Sie sehen, nein, gibt es nicht. Ja, also viele Dinge, die wir gar nicht so hinterfragen, weil die waren schon immer so, aber der Supermarkt ist tatsächlich eine der durchdachtesten Räume, die wir überhaupt sehen können. Das ist nichts dem Zufall überlassen.
Die Fenster hätte ich jetzt gedacht, weil Platz für Regale gebraucht wird. Warum sind da keine Fenster?
Können auch Dachluken reinmachen zum Beispiel. Also ein Grund, warum man keine Fenster reinmacht, ist, die Warenpräsentation muss immer identisch sein. Muss ja mal aus einer Metaperspektive vorstellen, wie das eigentlich ist, im Supermarkt einzukaufen. Da gibt es Tausende von Produkten, ja, und wir suchen ganz spezielle Produkte. Also wir können die häufig halt an der Farbe identifizieren, an dem Logo oder dergleichen. Jetzt stellen wir uns mal vor, dass immer unterschiedliche Lichtverhältnisse in so einem Supermarkt sind. Ja. Das würde dazu führen, dass wir wahnsinnige Probleme haben, diese Produkte zu identifizieren, weil dann plötzlich das Rot nicht mehr so rot aussieht wie normal, sondern halt, weil es jetzt dunkler ist, halt ein bisschen weniger schimmrig oder so. Und das hört sich vielleicht banal an, ist aber tatsächlich ein ganz wesentlicher Faktor in so einem Supermarkt.
Na, beim nächsten Mal werde ich darauf achten. Tatsächlich auch auf die Lichtverhältnisse und die Musik. Ich werde anders einkaufen gehen. Lassen sich diese Erkenntnisse auch auf andere Bereiche übertragen oder gilt das tatsächlich nur für unser Einkaufsverhalten?
Nee, das ist sehr, sehr vielschichtig am Ende, ja, weil wenn man so an Marketing denkt, dann denkt man immer nur an Einkaufen, ja, aber tatsächlich Konsumentenverhalten ist viel mehr, ja. Es geht darum, wie wir uns eigentlich informieren, wie wir überhaupt zu einer Produktauswahl kommen, wie wir dann, wenn wir das Produkt gekauft haben oder auch, warum wir es vielleicht auch nicht kaufen, aber sagen wir haben es gekauft, verwenden wir es überhaupt, wie entsorgen wir es? Das sind alles Fragen, die sich irgendwie mit Konsumentenverhalten beschäftigen und das, all diese Dinge, die wir uns anschauen, haben letztendlich einen Einfluss auf jeden dieser Aspekte. Aber man kann das in ganz andere Bereiche natürlich auch ziehen. Ja, Wahlverhalten zum Beispiel von politischen Parteien. Auch die, da kann man nachweisen, dass dieser Kompromisseffekt, den ich eben beschrieben habe, also diese Tendenz zur Mitte, dass man das halt auch häufig in politischen Wahlverhalten sieht. Ja. Dann die Frage des Nudgings beispielsweise, ja, dass man halt als Regulierer versucht, Konsumenten in eine für sie vorteilhafte Verhaltensweise zu schubsen. Ja. Mhm. Und das ist auch eine Kernmarketing-Fragestellung, beispielsweise Food Labeling. Wie müssen solche Food Labels denn genau gestaltet sein, um dem Konsumenten klarzumachen, das ist jetzt gut für dich und das ist halt eher schlecht für dich. Ja. Das sind also Kernmarketing-Fragen.
Jetzt sind ja die meisten Einflussfaktoren sehr, sehr unterbewusst. Also wenn es zum Beispiel um die Gestaltung der Labels geht oder eben auch um Duft, bestimmte Sachen nehmen wir zwar wahr, aber wie Sie ja selber schon gesagt haben, es ist nicht so, dass wir wirklich dann im Markt stehen und uns bewusst diese Entscheidung machen. Haben wir denn überhaupt eine Chance, uns solchen Manipulationen zu entziehen?
Zum gewissen Teil ja, weil wir sind ja keine willenlosen Geschöpfe, die nur weil sie eine Werbung sehen, einen Geruch wahrnehmen, ein Lichtverhältnis ausgesetzt sind, plötzlich losrennen und alles wie wild kaufen. Ja, wenn es so einfach wäre für ein Unternehmen, dann würden wir nicht solche Produktfehlerraten wie 80-90% im Markt sehen. Also natürlich sind wir dem nicht willenlos ausgesetzt, aber tatsächlich ein Großteil unseres Verhaltens ist trotzdem automatisiert. Ja, wir sagen so 80-90% des Einkaufsverhaltens tatsächlich läuft mehr oder weniger automatisch ab, weil wir auch sehr wenig Zeit vor so einem Supermarktregal verbringen, bis wir eine Entscheidung am Ende treffen. Man kann sich dem zum gewissen Maße sicherlich entziehen, wenn man es aktiv hinterfragt, aber so sind wir natürlich nicht gestrickt. Ja, unser Gehirn ist ja darauf ausgelegt, möglichst viel Energie immer zu sparen. Ja, und man will es sich immer möglichst leicht machen. Und das zu hinterfragen, so ein Einkaufsverhalten, ist eigentlich was wir versuchen zu vermeiden. Also, und ich kann das selber halt auch nicht, ja. Ich laufe ja auch durch den Supermarkt automatisch und kaufe die Dinge ein. Ich hinterfrage das ja auch nicht an jeder Ecke. Und man kann das versuchen, aber es ist in der Praxis extrem schwierig. Bei anderen Sachen, wie dem Duft, wird es dann sogar teilweise unmöglich, weil wir vielleicht physiologisch gar nicht in der Lage sind, diesen Duft wahrzunehmen. Und trotzdem beeinflusst er uns. Ja? Und da wird es dann aber auch aus einer ethischen Perspektive schwierig.
Das war tatsächlich auch eine meiner Fragen, ob Sie selber auf diese Tricks reinfallen. Also Sie kennen diese Mechanismen ja extrem gut und sind sich dessen sicherlich bewusster als der Otto-Normalverbraucher. Kaufen Sie trotzdem die Produkte aus der Mitte und denken sich, jetzt bin ich doch tatsächlich dieser Werbung auf den Leim gegangen?
Ja, also die Formulierung auf den Leim gegangen suggeriert ja schon, dass es für einen irgendwie was Schlechtes ist. Aber das ist es ja auch häufig nicht, ne? Weil tatsächlich fühlt man sich mit der Entscheidung auch besser. Ja? Also mit so einem Kompromisseffekt zum Beispiel, man nimmt die mittlere Option, weil man halt dadurch antizipiert, dass man weniger bereut, dass man dieses Produkt gekauft hat. Ja? Wenn man halt das Teure kauft, kann man im Nachhinein immer sagen, hey, war das denn die richtige Wahl? Hat sich denn gelohnt? Oder was ist, wenn meine Freunde mich fragen und mich kritisieren dafür? Dann kommt noch so eine soziale Komponente rein. Das unterliegt tatsächlich solchem Verhalten. Also tatsächlich ist das für einen selber auch häufig eine gute Sache. Ja, ist genauso, wenn ich ein Produkt kaufe, ein Smartphone, was natürlich total überteuert ist. Aber mir selber ist es das halt wert. Also insofern, das mit auf den Leim gehen, ist so ein bisschen relativ. Aber tatsächlich erwische ich mich auch dabei, dass ich halt häufiger mal sage, warum hast du das jetzt eigentlich gekauft? Und im Kaufprozess selber hinterfrage ich das natürlich nicht. Ja, das kann ich gar nicht machen, weil das ich würde halt unfassbar viel Zeit mit Einkaufen verbringen, wenn ich mich ja ständig hinterfragen würde, warum denn das? Ja, ich bin da genauso von beeinflusst. Das ist aber ein Stück weit auch gut so für mich. Ja, ich fühle mich damit auch besser, ja.
Ja, das beruhigt mich auch und sicherlich auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dass selbst ein Marketing-Experte dem nicht widerstehen kann. Sie hatten ja auch schon angedeutet, natürlich geht es bei Werbung und Marketing darum, Geld zu verdienen. Ja, sein Unternehmen muss Umsatz machen, sonst besteht es nicht am Markt. Aber es geht auch darüber hinaus sehr oft um viel, viel mehr Dinge, um ein bestimmtes Image aufzubauen, dass die Kunden zufrieden sind mit dem Produkt und auch dieses Einkaufserlebnis einfach ein schöneres wird. Andererseits geht es im Marketing natürlich auch darum, Zahlen zu haben. Kann man so etwas denn messen, also Zufriedenheit?
Klar, also sicherlich, das entzieht sich erstmal einer unmittelbaren Messung. Es ist nicht so schön wie ein Umsatz oder ein Gewicht oder eine Körpergröße oder sowas, eine physikalische Größe, die man mehr oder weniger direkt messen kann, sondern es ist irgendwas Softes. Ja? Aber damit haben sich ja die Marketingforscher, Psychologen seit einem Jahrhundert schon auseinandergesetzt, wie man solche Konzepte, solche theoretischen Konzepte tatsächlich adäquat messen kann. Und das kennen wir aus anderen Bereichen in der Psychologie, wenn wir zum Beispiel Depressionen messen wollen, das ist ja auch was man nicht direkt beobachten kann, sondern das muss man auf Grundlage bestimmter Verhaltensweisen oder auf Grundlage eines bestimmten Antwortverhaltens, einem Fragebogen halt irgendwie sich erschließen. Ja. Deswegen ist das erstmal per se mal gar nichts, was nur im Marketing relevant ist. Ne? Also immer, wenn es um Einstellung oder Wahrnehmung oder Intention geht, dann sind das immer Dinge, die man nicht direkt greifen kann. Und da gibt es tatsächlich sehr viel Forschung zu. Wir setzen uns viel mit Dingen der Fragebogenforschung auseinander. Also wie muss man eigentlich Fragen stricken, dass man solche Dinge wie Zufriedenheit, wie zum Beispiel eine Unternehmensreputation, ein Image einer Marke, eine Markenpersönlichkeit, wie man das reliabel und valide messen kann. Also so, dass man sagt, okay, das ist eine gute Messung, das erfasst dieses schwer greifbare Konzept irgendwie adäquat. Und das ist eine riesen Herausforderung, weil das Konzept selber, die Zufriedenheit, das Image, die Unternehmensreputation, die bleibt da trotzdem unbeobachtet. Ja, es gibt ja nicht den Standard, mit dem ich es vergleichen kann, sondern das ist halt so, wie ich es definiere. Und da ist eine ganze Menge Diskussionen, in der wir auch beteiligt sind. Wie kann man das überhaupt messen? Wie können wir vielleicht auch von der Physik lernen, die Messprinzipien zu übertragen auf solche Soft Sciences wie die Sozialwissenschaften, um einfach solche Sachen besser zu messen?
Physik finde ich ja sehr, sehr spannend. Also Physik und Sozialwissenschaften zu koppeln. Jetzt kann man natürlich physikalische Größen ja vorhersagen. Also Einfluss A wirkt so und so auf jemanden und bewirkt dann zum Beispiel die Reaktion. Können Sie das dann auch mit dem Verhalten? Also können Sie sagen, wenn die Rahmenbedingungen so und so gestaltet sind, wird sich der Kunde so und so verhalten?
Ja, also ein Stück weit schon. Es kommt ein bisschen darauf an, was wir uns anschauen, genau für ein Verhalten. Ist in der Physik natürlich anders, weil wir da feste natürlich Gesetze haben, nachdem bestimmte Reaktionen auch ablaufen. Das ist im Übrigen lustig, wenn mein Physiklehrer das hören würde, dass ich über Physik rede. Ja, ich bin ja fast mit einer 5 aus dem Physik mal rausgegangen in der 10. Klasse. Insofern ist es lustig, dass ich mich jetzt mit physikalischen Dingen beschäftige. Ist aber tatsächlich ganz spannend. Ja. Und auf jeden Fall, es sind Sozialwissenschaften ein bisschen schwieriger natürlich, ne, weil wir haben diese soften Konzepte und deswegen auch viele individuelle Faktoren, soziale Faktoren, die unser Verhalten beeinflussen, die auch nicht klar greifbar sind. Insofern sind dem gewisse Grenzen gesetzt. Aber man kann tatsächlich, indem man Methoden aus dem Data Science zum Beispiel verwendet, ja, mit Big Data, also extrem große Datenmengen, die auch ständig aktualisiert werden, die man dann zum Beispiel im Rahmen von sozialen Netzwerkanalysen analysiert oder anderen Machine Learning Ansätzen, können wir tatsächlich das Verhalten, Kaufverhalten, Online-Kaufverhalten tatsächlich sehr gut vorhersagen. Ja, das ist schon so. Ob das dann immer so hilfreich ist, um es tatsächlich auch inhaltlich zu verstehen, warum es dazu kommt, ist dann wieder um eine andere Sache. Ne? Also weil wenn wir sehr viel Daten haben und sehr versierte Algorithmen, dann können wir vielleicht sagen, okay, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wird das und das passieren, aber warum das passiert, ist dann wiederum eine andere Frage. Damit setzen sich Marketingforscher halt auch sehr stark auseinander. Also es gibt so diese zwei Lager, die Vorhersage, Sichtweise, die sich dann sehr stark auf Data Science bezieht und dann halt so die eher Konsumentenverhalten, die sehr stark psychologische Konzepte verwendet, um das in Experimenten dann abzutesten, warum das passiert. Ne? Und das ist jetzt gerade so ein Trend. Wir sehen, dass sich das halt miteinander verheiratet. Ne? Das Vorhersagen einerseits, aber dann auch verstehen, warum es dazu kommt, um es dann vielleicht später noch besser vorherzusagen.
Oh, weia, ich beteilige mich also mit meinem Online-Shopping-Verhalten aktiv an der Wissenschaft.
Natürlich, ja. Jeder Twitter-Post, jeder Facebook-Post wird analysiert, klar, ja. Eine schöne Studie gerade von ein paar deutschen Forschern, die es tatsächlich geschafft haben, die Vorhersagegenauigkeit der Infektionszahlen von Covid besser vorherzusagen als das RKI, indem sie halt Twitter-Feeds und Facebook-Posts und Google-Suchanfragen damit matchen. Wenn du das halt dann auf Geo-Ebene machst, dann kannst du das genauso sehr gut sehen. Das machen im Übrigen auch viele Gesundheitsministerien seit jeher, wenn halt im Winter eine große Grippewelle ist zum Beispiel und es kommen bestimmte Suchanfragen, dann sieht man genau, wo sind diese Suchanfragen getätigt worden. Dann sieht man halt Cluster, Infektionscluster plötzlich. Und dann kann man sehr genau sehen, wie sich diese Krankheiten ausbreiten anhand der Suchanfragen, die man so online sieht. Also insofern beteiligt sich irgendwie jeder dran. Ja.
Verrückt. Also verrückt, aber spannend. Wir kommen zur letzten Frage und auch damit zur Moral von der Geschichte. Sie hatten ja auch schon angedeutet, es sollte ethische Grenzen geben. Was sind aus Ihrer Sicht Bereiche, wo Sie sagen, zum Beispiel vielleicht Politik, da sollten diese Erkenntnisse nicht angewendet werden, weil einfach das Verhalten in diesem Bereich nicht beeinflusst werden sollte?
Ja, das Dumme an der Forschung ist, an der Praxis, wenn es erstmal draußen ist, dann wird es halt per se mal angewendet. Ne? Die Frage also, ob es angewendet werden sollte, stellt sich nicht, weil alles, was gemacht werden kann, wird eigentlich in der Regel auch irgendwann mal gemacht. Ja? Das zeigt ja die Geschichte häufig auch auf tragische Weise. Mhm. Allerdings, man kann es halt trotzdem auch ethisch hinterfragen, ob es denn überhaupt sinnvoll ist, das zu untersuchen, ob die Praktiken, wie sie denn gerade sind, ob das was ist, was man unterstützen sollte. Das sehe ich durchaus zwiegespalten, weil einerseits sehe ich den Konsumenten als durchaus reflektierendes Wesen, was halt auch nicht willenlos durch die Gegend läuft und Dinge einkauft, zum Beispiel nur, weil uns das die Werbung halt suggeriert. Auf der anderen Seite ist aber auch so, dass das Werbung durchaus auch manipulativ sein kann. Ja? Also nehmen wir mal auf die Werbung, auf die Werbung zu gehen. Werbung ist halt eigentlich dafür da, uns Wege aufzuzeigen, wie wir bestimmte Bedürfnisse, die einfach da sind, befriedigen können. Hm. Ja? Aber Werbung kann halt auch einen Schritt zu weit gehen, indem sie suggeriert, dass wir bestimmte Bedürfnisse haben. Ich habe in meinen Vorlesungen zum Beispiel so ein schönes Beispiel von Hotdog Water, ja, wo halt jemand für über $30 einen halben Liter Wasser mit einem Hotdog drin verkauft und dann lobend, was das für alles für positive Gesundheitseigenschaften hätte, das bewirkt. Ja, und das kaufen die Leute dann in L.A. einfach vom Stand weg. Ja. Da kann man sich natürlich fragen, was soll das eigentlich? Und selbst, also da würde ich halt sagen, für mich persönlich ist eine Grenze überschritten, ja, weil es wirklich abstrus ist. Aber wenn man sich dann in die Rolle der Menschen, die das kaufen, reinversetzt, da werden natürlich auch andere Motive halt befriedigt oder Bedürfnisse befriedigt, ne, der Differenzierung zum Beispiel. Ne, dass man halt irgendwie neu und hip ist und man fühlt sich einfach damit besser. Und dann postet man das auf Facebook und sagt, hey, guck mal, ich habe das Hotdog Water gekauft. Also insofern ist das halt schon sehr, sehr schwierig, weil vordergründig kann man dann sagen, das ist halt ethisch fragwürdig, aber hintergründig werden halt ganz andere Dinge damit eigentlich erreicht, als man bei der Beantwortung der ethischen Fragwürdigkeit eigentlich auf dem Radar hat. Wo es aber objektiv, finde ich, schwierig wird, ist, wenn es eine subliminale, also eine unbewusste Manipulation ist und wir uns der nicht entziehen können, dass tatsächlich dann auch negative Konsequenzen auf unsere Gesundheit haben kann. Nehmen wir zum Beispiel die Düfte. Es gibt halt Menschen, die sind hyperallergisch auf diese Botenstoffe. Ja, und wenn es keine Kennzeichnungspflicht dafür gibt und die dann halt in, sagen wir mal, in den Zug laufen und da eine zu hohe Intensität ist, dann können die darauf allergisch reagieren. Da haben wir auch eine ganze Menge Diskussionen zu gehabt, tatsächlich auch mit dem Hersteller dieses Duftes. Und das konnten wir alles ausräumen, aber natürlich, wenn man davon zu viel verwendet, zu hohe Intensität, dann kann das tatsächlich sehr negative Konsequenzen für einzelne Personen haben. Und das darf natürlich nicht passieren. Da brauchen wir Kennzeichnungspflichten oder man lässt es besser gleich ganz. Ja. Insofern, ja, dem sind tatsächlich ethische Grenzen gesetzt. Und zwar an der Stelle, wo es einen tatsächlich physisch negativ beeinflusst. Ja, und wir das nicht vorhersehen können als Marketer, dann müssen wir es halt sein lassen. Und an der Stelle, wo halt irgendwelche Pseudobedürfnisse geweckt werden, die es eigentlich gar nicht gibt.
Also liebe Unternehmer da draußen, nicht bitte einfach Melonenduft jetzt wahllos sprühen. Vielen, vielen Dank auf alle Fälle. Also ich merke schon, wir könnten noch 100 Podcasts mit Ihnen machen. Wir werden uns auf jeden Fall noch ein schönes Thema überlegen. Es ist alles sehr, sehr spannend. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute.
Wissen, wann du willst. Der Podcast zur Forschung an der Uni Magdeburg.